dass du dich wehren musst, wenn du nicht untergehen willst, wirst du doch einsehen. Ein Zitat von Bertolt Brecht.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
Herzlich willkommen bei Talking Disco. In dieser Episode der zweite Teil zur EU-Wahl, die ja bekanntlich am 9. Juni stattfinden wird. Auch die DKP stellt sich zu dieser Wahl. Sie wird in der BRD die einzige Partei sein, die die Friedensfrage konsequent stellt. Die DKP soll für alle eine Wahlalternative sein, die gegen das Abwälzen von Krisenlasten und der Kriegskosten auf die kleinen Leute sind. Die Kandidatur steht für den Kampf um unsere demokratischen Rechte gegen den reaktionär-militaristischen Staatsumbau. Soweit ein Zitat aus dem Wahlflyer der DKP. Dr. Arnold Schölzel, ehemaliger Chefredakteur der linken Tageszeitung Junge Welt und Mitglied der DKP, war im Mai zu einer Wahlveranstaltung in Stuttgart. Der Titel lautete: Die EU war nie ein Friedensprojekt. Seinen Vortrag haben wir dabei mitgeschnitten. Teil 1 könnt ihr gerne noch nachhören. Wir wünschen wie immer informative Unterhaltung.
So, und jetzt nochmal zur EU. Einiges habe ich schon gesagt und will das auch nochmal an den Anfang stellen. Was ist der Sinn der EU? Was war der Sinn der römischen Verträge angefangen? Eigentlich müsste man vorher ja anfangen mit der Montanunion von 1952. Das war nun wirklich das klassische Bündnis der Schlotbarone, französischer Chauvinisten, wenn man so will, wesentlich übrigens Vichy-Leute, ja, wenn man sich das genau anguckt, die von französischer Seite, der Monet und wie sie alle hießen, das waren zum großen Teil Vichy-Leute, nicht? Paul Schumann und andere, und dann hier die deutschen Kohl- und Stahlindustrie. Das war übrigens eine Idee, die hatte Hugo Stinnes, der die antibolschewistische Liga 1919 gleich mit 500 Millionen Reichsmark bestückte, die hatte der Stinnes vor der Ruhrbesetzung von 1923. Diese Ruhrbesetzung, mit der die französischen Chauvinisten den Zugriff auf die Kohle im Ruhrgebiet sich sichern wollten, das wollten nun wieder die deutschen Schlotbarone, sage ich jetzt mal ganz einfach, verhindern, indem sie denen vorgeschlagen haben, naja, doch lothringisches Erz und Ruhrkohle, das kann man doch irgendwie gemeinsam machen und bla. Also es ist eine uralte Geschichte und ehrlich gesagt, das ganze EU-Konzept, das ist ja historisch gesehen eine Geschichte, die sich deutsche Ökonomen Friedrich List angefangen Mitte des 19. Jahrhunderts ausgedacht haben. Zusammengefasst ist das wunderbar im sogenannten September-Programm von Reichskanzler Bethmann-Hollweg vom September 1914 über die Kriegsziele, die er sich von seinem Staatssekretär hat aufschreiben lassen. Wir machen, fasse ich jetzt einfach mal zusammen, wir schaffen eine europäische Zollunion, in der formal alle gleichberechtigt sind und wir die Führung haben. Das steht so im September-Programm 1914 des deutschen Imperialismus. Und entschuldigt, das fällt mir gerade ein, nur in Klammern. Es ist schon interessant, der alte Engels, der hat sehr viel nachgedacht über die Geschichte Europas seit dem Mittelalter. Und da hat er mal gesagt, es war ein vereinigtes, feudalisiertes Europa, das sich von dem griechisch- und russisch-orthodoxen genauso abtrennte und gegenüberstellte, wie eben gegenüber dem Islam, den Muhammedanern, wie Engels damals schrieb. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist eben, ja, eine Geschichte, die haben die Konservativen, die Reaktionäre Europas immer wieder aufs Tapet gebracht, bis es dann 1957 mit den römischen Verträgen soweit war. Das ist schon eine sehr bewusste Tradition, in die man sich da gestellt hat. Aber wie gesagt, das ist eher am Rande. Der Kern der Sache ist, es ist ein Zusammenschluss, die EWG, die EG, die EU, wie das alles hieß, um Monopole, europäische Monopole für den Weltmarkt fit zu machen, so wie der Pappberger das jetzt will. Und so haben wir dann eben eine Autoindustrie in der Bundesrepublik, die mithilfe der EU den Weltmarkt erobert hat. Wir haben mit der Allianz, Münchner Rück und anderen Finanzkonzerne, die mit die größten der Welt sind und hier sich sozusagen warm gelaufen haben im freien Kapital- und Personen- und Warenverkehr. Sozialunion war ja von vornherein ausgeschlossen und ist es bis heute. Also ich wiederhole es nochmal. Die Idee, ökonomisch gesehen, stammt aus Mitte des 19. Jahrhunderts und lief immer eigentlich darauf hinaus, also wir nutzen unsere Stellung hier in Westeuropa, im Zentrum Westeuropas, um uns an die Spitze einer formal gleichen Gemeinschaft von Staaten zu stellen, in der wir aber natürlich die Führung haben. Was anderes hört man heute nun auch nicht mehr, kann ich nur sagen. Mit anderen Worten, es ist eine reaktionäre Idee von Anfang an und damit natürlich auch eine Idee, die den Krieg in sich trägt. Und insofern finde ich das alles nicht so sehr überraschend. Also die Anstrengungen, jetzt die EU sozusagen auf den Weg zu bringen, gemeinsame Rüstungskooperation zu machen, dieses PESCO, diese EDIP und ESIP, also vergesst die Abkürzung, das ist diese Geschichte, die sie im März veröffentlicht haben, also gemeinsame europäische Industriepolitik auf dem Rüstungssektor und so weiter. Da ist eher verwunderlich, wie lange es doch dauert. Eins finde ich noch interessant, sollte man vielleicht öfter mal hervorheben. Bis 1999, bis zum Überfall auf Jugoslawien, sozusagen dem ersten richtigen NATO- und EU-Krieg, gab es keine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die sogenannte GASP abgekürzt. Ja? Das wurde unmittelbar nach diesem Krieg geschaffen. Auch mit vielen großen Ankündigungen, ja, der Außenbeauftragte oder die Außenbeauftragte waren ja zuerst Frauen, die dieses Amt innehatten. Die würden jetzt sowas wie europäische Außenminister werden. Und die Frage von Henry Kissinger, ja, wen ruft man denn in Europa an, wenn man den Außenminister sprechen will, die wird dann beantwortet sein. Ist sie eben nicht. Natürlich machen alle Nationalstaaten weiter, bis auf die Kleinen. Bis auf die Kleinen. Denn die, auch das ist ein Zweck der EU und kann ich nur sagen, ja, das hat auch Kriegspotenzial, denn ein Zweck ist natürlich, schwächere Länder und schwächere Monopole richtig unter den Stiefel zu bekommen. Monopole, die stark werden, da bleiben welche auf dem Schlachtfeld. Und was mit Ländern wie Griechenland passiert ist, das ist schon etwas, was, sagen wir mal, glaube ich, viele Länder bis heute sehr beschäftigt. Ich war gerade in Griechenland bei Hans-Georg Herrmann, dem Korrespondenten der Jungen Welt, dort. Und wenn er da im Kafenion, im Dorf, wo er wohnt, sitzt, dann sagt er, weißt du, ich krieg auch nur so eine Art Strafrente von 1.100 Euro oder so. Aber die anderen hier, die bekommen 300 Euro und ich weiß nicht, wie die leben. Auch in Griechenland, weil die Preise im Supermarkt sind dieselben wie hier. Und ihnen ist die Rente um 50% gekürzt worden. Durch Schäuble, durch Merkel. Das ist alles im Gedächtnis der Leute. Das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn Xi Jinping jetzt Serbien besucht, das, sagen wir mal, nicht unbedingt so richtig in die EU strebt, wenn man sich das genau anguckt, dann steckt nach meiner Meinung, auch abgesehen vom Kosovo, das ist noch eine andere Geschichte, so etwas dahinter. Leute, von uns bleibt nichts übrig. Und das hat, da bin ich wieder bei dem alten Engels, das hat auch etwas mit der Kultur dieser Länder zu tun. Serbien ist ein orthodoxes Land, das hat eine jahrhundertealte eigene Tradition Und sie sehen nur Mitbestimmung innerhalb der EU, kleine Länder. Oh je, ja, innerhalb des Parlaments, nicht? Da kriegt die große Bundesrepublik 96 Sitze und die kleinen wie Malta 6 Sitze, was dazu führt, in der Bundesrepublik kommen auf einen Abgeordneten 880.000 Einwohner, in Malta sind es 50.000. Ja, das ist dann sozusagen die Demokratie. Das nehmen die Leute, denke ich, in diesen Ländern sehr ernst. Und Orban ist ideologisch natürlich ein Scheusal. Guckt euch an, seine Haltung zum Gazakrieg und so. Also der würde sozusagen, ja, wenn man ihnen so zuhört, selber hinfahren und noch ein paar Palästinenser eigenhändig umbringen. Aber der hat natürlich auch gelernt einfach aus dieser Geschichte, die da in der Wirtschaftskrise 2008 folgende, in der sogenannten Euro-Krise, den Auswirkungen Griechenland 2015 passiert ist, gelernt. Der hat ganz einfach seine Energieversorgung von der EU unabhängig gemacht. Die Hälfte kriegt er, also Öl und Gas, von Putin direkt. Die andere Hälfte irgendwie auch über, von Putin, aber über Erdogan. Also fast genauso schlimm. Über eben Türkei will ich gar nicht reden. Ja? Also jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte angeblich Verhandlungen. Inzwischen fragen sich auch die Türken, ja, sollen wir das denn überhaupt machen? Nun ist die Türkei in der NATO und einer der wichtigsten Flugzeugträger der USA. Aber das ist inzwischen schon, sagen wir mal, eine Sache. Das ist kein Friedensprojekt, diese EU. Das scheint mir in diesen Ländern sich herumgesprochen zu haben. Und zum Schluss noch eine Geschichte, wo ich sage, Leute, das ist sozusagen meine Faustregel, wenn ich an diese Sache herangehe. Die DKP hat in ihrer Analyse der EU, die ich vorhin vorgetragen habe, im Grunde die Leninsche Imperialismus-Argumentation aufgenommen. Ich will nur mal sagen, zur Erinnerung, 1914 haben die Bolschewiki, also Lenin, in der ersten Reaktion auf den Beginn des Ersten Weltkrieges die Losung von den Vereinigten Staaten von Europa unterstützt. Und zwar, das ist das Entscheidende, durch Umwandlung aller einzelnen Staaten Europas in republikanische Vereinigte Staaten von Europa. Leninwerke 21, Seiten 4, 5, gleich am Anfang. Warum? Ja, das widersprach überhaupt nicht der Losung, dreht die Gewehre um und verwandelt den imperialistischen in einen Bürgerkrieg. Das bedeutete nämlich Abschaffung der Monarchien in Russland, in Deutschland, in Österreich-Ungarn und auch im Osmanischen Reich. Das war damit gemeint. Trotzdem hat Lenin diese Losung ein Dreivierteljahr später sozusagen ja, korrigiert bzw. argumentiert, August 1915, ja, eine politisch fortschrittliche Losung, sofern es eben um die revolutionäre Beseitigung dieser Monarchien geht. Es bleibt aber die Frage nach dem ökonomischen Inhalt und das ist das, worauf ich sozusagen euch sagen will. Man kann über die EU sonst was erzählen und die vielen Details und sonst was. Es geht um Ökonomie. Und im Imperialismus bedeutet das um Machtverhältnisse in der Ökonomie. Durch was anderes werden Konkurrenzverhältnisse nicht entschieden. Damals, 1915, sagte Lenin deswegen, vom Standpunkt der ökonomischen Bedingungen des Imperialismus, das heißt des Kapitalexports und der Aufteilung der Welt durch die in Anführungszeichen fortgeschrittenen und zivilisierten Kolonialmächte, sind die Vereinigten Staaten von Europa entweder unmöglich oder reaktionär. Das kennt ihr. Das war die Ergänzung zu, ja, am Anfang stimmen wir dem zu, ökonomisch ist das unmöglich oder reaktionär. Okay, die EU existiert jetzt als EU gute 30 Jahre, 32 Jahre. Seit den römischen Verträgen sind es jetzt schon, wie viel, 67, ja, auch schon ganz schön alt geworden. De facto ist die EU aber ihrem Inhalt nach ein Krisenmechanismus. Ein Krisenmechanismus zur Steuerung, zur Lenkung, zur staatsmonopolistischen Regulierung, was, wenn ich nochmal Jürgen Kuczynski zitieren darf, im Kapitalismus immer bedeutet, durch eine sogenannte Regulierung eine wirkliche Irregulierung herbeizuführen. Was stimmt? Also alles, was sie machen, um eine Krise zu bewältigen, ruft die nächste hervor. Das ist sozusagen das innere Bewegungsgesetz der EU von einer Krise in die andere. Und entscheidend sind natürlich die ökonomischen Machtverhältnisse. Und da merke ich mir immer eins, und das möchte ich euch noch auf den Weg mitgeben. Jahrzehntelang lagen die Bundesrepublik alt und neu und Großbritannien, das Vereinigte Königreich und Frankreich beim Bruttoinlandsprodukt ungefähr gleich auf. Die Abstände waren mal gleich, mal lag einer von denen vorn, dann meistens die Bundesrepublik schon, das war schon so. Dann innerhalb so der 2000er Jahre wuchs der Abstand zwischen Bundesrepublik und diesen beiden anderen so auf ungefähr eine halbe Milliarde Bruttoinlandsprodukt pro Jahr. Die lagen so dann, als die große Krise ausbrach 2008, bei knapp über 2 Billionen, 2,3, 2,4, 2,5, manchmal, wie gesagt, mehr, mal weniger. Dann kam die Weltwirtschaftskrise und ich saß damals, weiß ich noch wie heute, so in der jungen Welt, hörte mir Merkels Reden im Bundestag an und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Stellt die sich hin und sagt, wir werden aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Ja, und das ist so. Das ist so. Bundesrepublik, Bruttoinlandsprodukt vergangenes Jahr, 4,1 noch was Billionen. Hat Japan überholt in diesem Jahr mit dieser Summe, nicht? Liegt auf Platz 3. In der Welt, dicht jetzt verfolgt, bald von Indien. Frankreich, circa 1 Billion Euro weniger, schwächer. Und das Vereinigte Königreich auch. Das sind die Unterschiede. Das ist das, was die EU hervorgebracht hat. Und wo ich nur sagen kann, man sollte in der Politik immer bitte auf das Resultat gucken und sich überlegen, ob das nicht Absicht war. Das kommt nicht einfach von alleine. Ja, das war der Zweck der Übung. Und deswegen deutsche Führung. Na gut, aber ganz zum Schluss jetzt wirklich aus der FAZ von heute. Das fand ich so lustig zum Thema Konkurrenz und Rolle der EU insgesamt in der Welt. Die EU ist mehr als nur ein Anhängsel. Und ich habe ja vorhin den Karaganov zitiert, wo er sagte, Compradoren, Bourgeoisie. Ökonomisch ist sie ein bisschen mehr. Und hier steht, die heftigen Strafzölle, die der amerikanische Präsident Joe Biden auf chinesische Elektrofahrzeuge und Batterien, auf Stahl oder Solarzellen erlassen hat, richten sich nur auf den ersten Blick gegen China. Es ist der Versuch der Amerikaner, sich vor der befürchteten Flut hochsubventionierter Produkte von dort abzuschotten. Doch Biden nimmt zugleich den inflationsgeplagten heimischen Verbrauchern die Chance, billigere Importware zu kaufen. Ob gewollt oder ungewollt, die amerikanischen Strafzölle richten sich auch gegen das Welthandelssystem, also uns. Biden verdoppelt den Preis von aus China importierten Elektroautos und schließt damit faktisch die Grenzen. Die chinesische Exportoffensive wird sich nun noch mehr Richtung Europa orientieren. Das Signal, das Biden an die befreundeten westlichen Handelspartner aussendet, ist Doppelpunkt jeder für sich. Falls die Europäer darauf mit noch höheren Strafzöllen gegen China reagieren und ihre eigenen Verbraucher schädigen, gerät das auf Freihandel angelegte Welthandelssystem noch mehr aus den Fugen. Und zum Schluss, sicher, die USA stützen die eigenen Branchen weit weniger als die Chinesen. Doch bestraft Biden die Chinesen für ihre Subventionitis, die er zu Hause selbst als industriepolitisches Allheilmittel ausgibt. Verrückter geht es kaum. Das deutsche Kapital ist not amused, was sich der Ami da leistet, was nichts daran ändert, an der Nibelungentreue, an allem, was, ich sag mal, beim sogenannten Primat der Politik, was nichts anderes heißt als immer Unterwerfung unter die Politik der USA, dann einen zur Sprache kommt. Aber man findet das doch schon ein bisschen zu arg. Und ich sag's nochmal. Sie sehen sich längst als Konkurrenten, ja, auch der USA bei allen Ungleichgewichten, das es da noch gibt. Auch das will ich vielleicht noch mal sagen, nach den offiziellen statistischen Zahlen, Bruttoinlandsprodukt USA derzeit ungefähr 25 Billionen Dollar in dem Fall, China ungefähr 18 Billionen, übrigens nach Kaufkraftparität gemessen liegt China weit vor den USA.
Bei 30.
Bei 30, ja, Billionen. Und die EU, ich glaube, ungefähr bei 15 Billionen insgesamt. Und davon alleine entfallen 4 Billionen auf die Bundesrepublik. Ja, das lässt sozusagen die deutschen Eichen wieder sprießen.
Ja, genau, die deutschen Eichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es waren wieder ein paar erhellende Momente für euch dabei. Und ansonsten gilt wie immer, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.